Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Man ist geneigt, von einer Zeitenwende zu sprechen. Manch einer formuliert auch das Ende einer Ära. Auf jeden Fall findet die zweite Runde ohne LeBron, ohne Curry und ohne Kevin Durant statt. Und auch das Heat Voodoo ist irgendwie auch im Urlaub. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie konnte das passieren? Und was muss passieren in Zukunft, damit das nicht mehr passiert? Wir versuchen da etwas Licht ins Dunkel zu bringen und überlegen, was die Lakers, die Warriors, die Suns, die Heat machen könnten. Und um die ganze Geschichte möglichst kompetent durchzuziehen, sitzt er mir wieder gegenüber, der auch während Playoff-Woche, niemals unausgeruhte.
Ohne Frax.
Mein Name ist Ralf Rangnick, Max Marbeiter und Ole, ganz kurz zum Start, bevor wir jetzt auf die kommen, die nicht mehr dabei sind.
Sag mir erstmal kurz, macht's doch der Kando.
Der wer?
Der Hund vom Jupp hieß doch Kando,
also, oder nicht? Boah, keine Ahnung. Ja, wer es macht, ich weiß es mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht. Jetzt reden Sie ja mit Kandidaten nur mit D. Sie haben ja mit dem ersten Kandidaten, dann mit dem zweiten und dem dritten. Laut des Ehrenpräsidenten haben Sie ja mit denen gesprochen und jetzt kommt Kandidat D, der natürlich jetzt auch weiß, dass er Kandidat D ist, weil man ja schon gesagt hat, dass man nacheinander mit den Kandidaten spricht.
Ja.
Vielleicht sind es auch nur Nebelkerzen, wer weiß. Aber es ist Lösung. Es musste so kommen, aber es ist mal unter uns, es musste so kommen, oder?
Es war eigentlich. Ich weiß es nicht, aber schon gut möglich.
Ja, es ist sehr, ein bisschen amüsant, irgendwie dem Treiben zuzuschauen.
Wahrscheinlich ist die Lösung in Wirklichkeit schon da, aber es tut mir leid, ich habe dir den Wind aus den Segeln genommen und dich auch gleich wieder geärgert.
Ich bin ja so ein bisschen.
Ole Werner kriegt ihr nicht.
Ole Werner Frerks kommt nicht, oder was?
Ja, der auch nicht.
Nee, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich war jetzt ja auch, so ein Riesenfan war ich jetzt auch nicht von der Verpflichtung. Also ich dachte mir, vielleicht kann es funktionieren, aber es ist jetzt irgendwie so richtig geil, fand ich es auch nicht. Wir warten ab. Was ich dich eigentlich fragen wollte, war auch eigentlich viel positiver. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie groß oder wie viel Raum der Derek White-Schrein mittlerweile einnimmt in der Frerkschen Wohnung.
Doch, der wächst und gedeiht.
Schon, ne?
Ja. Guter Mann.
Sind es eigentlich Big Three, beziehungsweise Big One und dann halt noch Tatum und Brown dazu. Das ist so.
Ich würde eher sagen, es ist eine klassische Big Five. Eigentlich sogar eine Big Six. Das ist ja das Schöne an der Mannschaft, weißt du? Dass man sich das aufteilen kann.
Ach, so meinst du. Ja. Auch wenn sich einer an der Wade verletzt.
Zum Beispiel. Das ist natürlich trotzdem Kacke. Und also muss ich schon auch sagen, mir macht diese erste Runde schon Spaß, aber es ist auch irgendwie ein bisschen krass, wie viele Teams und wie viele High-Profile-Spieler irgendwie momentan dann sich mit irgendwas rumschleppen oder ausfallen und so. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so weitergeht und auch, dass man Christoph Porzingis nochmal wiedersehen wird. Das Gute bei den Celtics ist halt, dass man jetzt für den Moment erstmal chillen kann. So, die erste Aufgabe wurde jetzt erledigt. Was die zweite Aufgabe angeht, die beiden sind jetzt zumindest auch nicht die allerfurchteinflößendsten Teams, wenn man ganz ehrlich ist. Und vielleicht läuft es ja so, dass man ihn in der zweiten Runde gar nicht braucht. Wer weiß, ne? Und ihm halt Zeit geben kann, um zurückzukommen.
So schon. Das ist auch so ein bisschen das Bayern-Gehen.
So, weißt das du, ist nicht das Bayern-Gehen, das ist in dem Fall einfach Heidenheim eine...
Müssen wir uns nicht so reinhängen. So.
Das ist eigentlich einfach eine einigermaßen realistische Beobachtung, glaube ich. Also ich meine, das 4-5-Matchup sind die Cavs und die Magic.
Ja.
Die gegeneinander auch ziemlich große Probleme haben zu scoren. Nicht scoren können. Das ist bei Boston tendenziell ein bisschen anders. Ja. Auch zu fünft. Und mit Hauser Sam. Der in der Regular Season und jetzt auch in den Playoffs der NBA-Spieler mit dem höchsten Net-Rating ist. Das wollte ich einfach nur nochmal betonen. Sam Hauser ist, der arbeitet auch in seinem eigenen Schrein.
Ist legit,
der Mann. Absolut.
Ja, der Kälte, er hat's tatsächlich geschafft. Er hat den Sack zugemacht. Man hätte natürlich auch denken können, boah, Christoph ist raus. Vielleicht irgendwie finden die Heat nochmal was, aber ich glaube.
Also, aber nee. Also bei allem Respekt.
Habe ich
aber
auch nicht gedacht.
Ich meine, die hatten ja noch viel mehr Ausfälle. Also, dass man die ganze Serie keinen Heime Butler, kein Rosier, jetzt auch kein Heim mehr hatte und so, das ist halt schon. Irgendwoher müssen die Punkte dann ja auch kommen.
Ja. Und in dem Moment, in dem Boston geschnallt hat, okay, wir machen euch einfach komplett dicht. Und vorne wird schon genug fallen, beziehungsweise vorne hilft einfach Derek White. dann in dem Moment war die Serie entschieden. Sie war schon wahrscheinlich auch schon vorher entschieden, aber dann auch wirklich jetzt auf dem Papier, ne? Also Boston weiter, wunderschön. Jetzt so, um uns zu unserem Thema zu kommen, du hast es ja auch in Old Dirty Basketball, deinem Newsletter, erwähnt, den übrigens abonnieren solltet ihr es noch nicht getan haben. Das Ende einer Ära, dass wir weder Curry sehen, noch LeBron, noch Durant in der zweiten Runde, passiert eher selten. War es für dich vor der Saison ein realistisches Szenario? Also ich meine, es gab ja Fragezeichen bei allen drei Teams. Ich meine, gut, die Lakers kamen von dem Western Conference Final. Da reden wir auch gleich noch drüber, wie das so ihre Planung zur neuen Saison beeinflusst hat. Die Warriors, hat man sich auch gedacht, irgendwie, ne, vor allem ein Jahr vorher Champion geworden. Die Suns, die Big Three, zwar alles nicht perfekt, aber konntest du dir vorstellen, dass keiner der drei die zweite Runde erreicht?
Naja, also erwartet habe ich es nicht. Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, jedes von diesen Teams hätte man vor der Saison gesagt, die müssen irgendwie Meister werden. Also ich weiß schon, dass viele Leute ziemlich krasse Erwartungen an die Suns hatten. Da war ich ein bisschen vorsichtiger und habe aber trotzdem jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass die sich ohne Sieg in den Playoffs sofort verabschieden, dass es dann so desaströs läuft. Das habe ich nicht erwartet und das habe ich auch nicht bei den Warriors erwartet, die nicht mal die Playoffs erreicht haben. Ich meine, das, was mit dem Kollegen Draymond im Laufe der Saison passiert, das hat sicherlich dazu beigetragen, aber auch sonst, ne, so, dass das irgendwie so eine schlechte Saison werden würde, habe ich sicherlich nicht erwartet. Und bei den Lakers, ich bin zwar immer noch der Meinung, wenn es jetzt in Runde 1 nicht die Nuggets gewesen wären, gegen viele andere Teams hätten sie schon eine Chance gehabt und dann wären sie halt in die zweite Runde gekommen, aber ein ernsthafter Titelkandidat in dem Sinn waren sie halt nicht. Und das ist schon ungewohnt. Also, dass die drei jetzt alle quasi keine Rolle mehr spielen im Mai und sich genüsslich vorbereiten können auf Andy Obst dann bei Olympia, war nicht unbedingt die...
Das war nicht der Plan.
War sicherlich nicht die Erwartung vor der Saison, aber Es ist irgendwie... Es kam jetzt, finde ich, auch nicht irgendwie komplett schockierend, wenn man sich halt anguckt, wie der Westen aufgestellt sind. Das sind halt viele gute Teams, die überwiegend jünger sind und irgendwie auch überwiegend breiter aufgestellt sind. Ich meine, guck dir die Suns an, das waren drei Leute Team. Und diese drei Leute haben sich eigentlich auch nicht wahnsinnig gut ergänzt. Die Lakers, bei allem Gerede über die Zeit über Hachimura, auch über Reeves, über Russell, die phasenweise alle irgendwie guten Basketball gespielt haben, im Endeffekt geht es da auch mehr um zwei Leute. Und auch bei den Warriors mit ihren Strengths and Numbers, das ist ja auch, also in der Form halt einfach nicht mehr wirklich tragbar, wenn du das halt mit anderen Teams vergleichst und deren Abläufen und deren Supporting Cast in Anführungszeichen, wie da halt irgendwie die Stars wirklich ergänzt werden. Ich meine, da ist halt in mehreren Fällen auch, glaube ich, so die Zeit ein bisschen rum, beziehungsweise bei den Suns hat die Zeit halt nie angebrochen. Und das ist halt, das ist sowieso für mich auch die desaströseste Situation von allen, mit Abstand, aber da...
Nicht, wenn du Matt Ishbia fragst.
Matt Ishbia ist, also ich habe es vorhin bei Twitter auch schon geschrieben, aber das ist Kaiser Nero. Der hat irgendwie einfach mal seine, also alles angezündet und findet das aber super. Ja. So ein Größenwahn und so weltfremd, wie der sich äußert, das ist schon krass. Also hast du diese Aussage gesehen, dass er glaubt, dass wenn man jetzt die anderen GMs der Liga fragen würde, dass mindestens 26 von denen alle Spieler und so Pick-Situationen, dass sie das alles sofort tauschen würden? Mhm. Was hat der denn geraucht? Mal ehrlich. Wie kann man das denn jetzt so behaupten?
Vielleicht weiß er Dinge, die wir nicht wissen. Keine Ahnung, aber ich bin auch drüber gestolpert. Auf jeden Fall. Ich muss dann auch überlegen. Sagen wir mal so, am Südufer des Lake Michigan ist auf jeden Fall ein Team, das tauschen würde. Weil, ne?
Wieso? Die sind doch competitive.
Ja, und dann werden sie noch mehr competitive.
Ja, aber die geben halt, also die Suns haben halt auch den teuersten Kader von allen. Das ist doch nicht das, was Jerry Reinsdorf haben will.
Ja, da hast du auch wieder recht. Stimmt, da will Jerry wäre so, okay, Spieler gut, dann schaut auf den Paycheck und so, nein.
Lieber nicht.
Dann tauschen wir doch lieber mit den Pistons oder so. Da können wir noch mehr spannen. Ist ja auch egal. Aber ja, ich weiß nicht, was mit Matt Ishbia los ist. Ich habe keine Ahnung.
Du kannst
diese Tendenz, Dinge nicht beim Namen zu nennen, so in der Öffentlichkeit, also weißt du, das ist ja, ich frage mich dann immer, wo das herkommt. Ist es dann wirklich Taktiererei, dass man jetzt darüber spricht oder und halt nicht über andere Dinge, oder ist es wirklich so eine Betriebsblindheit ist es dann wirklich, Größenwahn nach dem Motto, ich mache keine Fehler oder wir machen keine Fehler. Es ist irgendwie, möchte man sich Dinge nicht eingestehen, weil es ist ja, also wir reden ja später intensiver drüber, fangen ja nicht mit den Suns an eigentlich, aber wie du sagst, Pick-Situation ist nicht geil, sie haben eine riesen Payroll, sie haben eigentlich keinen richtigen Weg daraus, dieses Team, oder halt sehr, sehr schmale Wege raus, wie du dieses Team wirklich signifikant verbessern kannst und halt auch sinnvoller gestalten kannst. Und dann halt irgendwie, ich verstehe dann einfach immer nicht, warum man sich nicht hinstellt und sagt, ja, das ist die Situation, das und das ist nicht optimal. Vielleicht muss man es so extern nicht machen, aber warum man dann so ins andere Extrem geht. Also man kann ja auch sagen, hey, das war jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, wir haben Arbeit vor uns, Punkt. Zum Beispiel. Ja. Ich kritisiere es nicht mal. Es ist einfach nur, es hinterlässt bei mir einfach immer Fragezeichen.
Ja, ich glaube, es ist halt irgendwie im Endeffekt auch eine Weigerung, das sich einzugestehen, weil das ja schon, also seitdem das übernommen hat, das sind jetzt 15, 16 Monate, in dem haben sie halt, also das war ja purer Aktionismus, muss man ehrlich sagen, und halt sofort, die haben ja wirklich keine Zeit verschwendet, um alles nicht einzureißen, aber alles einzutauschen, was irgendwie da war, so in Sachen, was man irgendwie aus der Zukunft machen kann. Und es sieht halt so aus, als wäre das nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Und jetzt ist man halt irgendwie in so einer Situation. Aber der hat sich ja auch schon währenddessen, und wenn Leute das in Frage gestellt haben, hat er sich ja immer schon so positioniert, so nach dem Motto, ich weiß aber was ihr nicht seht. Und hier mit Second Apron und so, wartet's nur ab. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Also mal gucken, ne, was jetzt passiert. Aber so richtig restriktiv wird's ja ab jetzt erst. Und jetzt hat man gerade gesehen, okay, so wie sie das zusammengebaut haben, reicht's offensichtlich nicht. Aber ja, ich glaube, es ist eine Weigerung einzugestehen, dass das halt alles ein bisschen verrückt war. Mich erinnert das an Mikhail Prokhorov, der dann irgendwann halt gesagt hat, dann verchecke ich das Ding jetzt halt wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob Ishbia das machen wird. Ich glaube, also eigentlich will der das, glaube ich, nicht. Der ist ja schon laut und so auch jemand, der irgendwie da versucht, sich irgendwie sehr zu involvieren. Aber es ist halt schon ein sehr klassischer Case für dieses New Owner-Syndrom. Mhm. Nur halt auf eine Art und Weise, von der es also interessant wird, wie sie da rauskommen. Wer weiß, wie gesagt, vielleicht haben sie ja eine Idee oder finden einen Weg daraus, aber leicht wird es nicht.
Nee, leicht wird es nicht. Das haben sie auch so ein bisschen mit den Lakers gemeint, die ja offensichtlich auch sich alles anschauen wollen. Ich meine, was ich krass fand, also man hat ja schon gewusst, dass sie relativ viele Führungen haben, aber dass sie wirklich in 165 Minuten knapp oder gut 165 Minuten von 240 gespielten geführt haben, macht es mit dir was, dass du sagst, okay, irgendwie, also man kann natürlich die These vertreten. Denver hat genau dann angezogen, wenn es anziehen musste. Ich frage mich dann andererseits, kann man auch die Frage stellen, ob Denver es dann wirklich so wollte, dass sie hinten raus so viel Energie lassen mussten. Dass zum Beispiel Murray dann halt voll durchziehen musste, obwohl das Vorspiel 5 fraglich war. Dass man irgendwie, man kann natürlich argumentieren, sie haben 3/4, haben sie nicht mit voller Energie gespielt, aber dass es dann halt schon immer ein hartes Stück Arbeit war. Aber was ist für dich dieses, unterstreicht das für dich die Annahme, dass der Lakers-Kader eigentlich gut genug war, was sie ja laut diesem langen Artikel von The Athletic von Shams Charania und Jovan Buha und Sam Amick ja hatten, so nach dem Motto, wir waren letztes Jahr in Conference Finals und Supporting Cast ist gut genug. Unterstreicht es das für dich? Ist es eigentlich Denvers Selbstbewusstsein geschuldet und Selbstverständnis geschuldet oder Mischung? Was macht diese Zahl mit dir?
Also ich würde erstmal sagen, dass die Nuggets nicht ganz so unverwundbar sind, wie man teilweise, glaube ich, denkt. Und also, dass sie halt jetzt auch einfach insgesamt nicht die allerbeste Runde gespielt haben für ihre Verhältnisse. Also Michael Porter war überragend und Jokic war Jokic, aber sonst, also Murray war jetzt nicht die ganze Zeit auf diesem klassischen Jamal Murray Superstar-Niveau in den Playoffs, was wir kennen. Der hatte 2 Game-Winner und war in Spiel 5 offensichtlich überragend, aber der hat ja sonst keine überragende Serie gespielt, das kann man nicht sagen. Und sie haben halt einfach nicht die wahnsinnig große Tiefe. Und die Lakers sind ein gutes Team. Also das kann man, finde ich, nur immer wieder unterstreichen. Die haben relativ viel richtig gemacht. Die sind auf ein paar Probleme gestoßen, die halt gegen die Nuggets, glaube ich, dann sich ziemlich doll bemerkbar machen. A, halt so diese Abhängigkeit von einzelnen Spielern, die auch was zu einer gewissen Müdigkeit führt. Gerade es waren halt drei der fünf Spiele in Denver, wo es halt diesen Altitude-Faktor gibt, der seit Jahrzehnten so ist, dass Teams da meistens auswärts in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Probleme haben. das ist kein Hirngespinst oder so, sondern das ist halt einfach ein reales Ding, gerade gegen ein Team mit älteren Stars, glaube ich. Und es wurden sicherlich auch einzelne Fehler gemacht. Es gab halt auch Execution-Fehler am Ende, sowohl von LeBron als auch von allen anderen, auch vom Coach. Ich meine, dass der das nächste Opfer sein wird, das ist ja schon mehr oder weniger safe. Also kannst du stark davon ausgehen, dass Darvin Ham nicht dort bleiben wird.
Hast du den Artikel gelesen eigentlich?
Den von The Athletic nicht, ich habe ein paar andere gelesen.
Aber es waren schon so, wie du schon heißt, so Hit-Pieces, ne?
Ja. So. Hier, ja, das ist ja auch irgendwie nicht ungewöhnlich, ne? Das kommt ja oft schnell. Also bei den Suns war es ja genauso. Da war ja. Frank Vogel auch, lag schon vor der letzten Niederlage, lag der quasi auf den Schienen und dann musste der Zug nur noch über ihn drüber rollen und das war dann 5 Minuten später der Fall. Das ist leider so etwas, was bei Teams, die am Ende nicht die Erwartungen erfüllen, leider kann man das halt vorher schon absehen, dass das passieren wird. Außer jetzt bei den Heat. Da wird es nicht passieren. Aber das ist halt auch ein bisschen andere Kultur, um es einmal gedroppt zu haben. Die haben eine.
Aber ich fand schon echt, also die beiden, also dass man wirklich so kurz danach und dann halt auch mit so vielen Infos hier im Spiel da gegen die Clippers und weil Clippers war bei die Suns, im Spiel hier, weiß ich nicht, ein Spieler sagt, wir müssen gecoacht werden. Und dann die Clippers spielen auch die Lakers, wo sie dann im Huddle dann festgestellt haben, die Spieler festgestellt haben, dass die Clippers ja mal den Switch of Ties hergeben gegen LeBron und von Kawhi und dass sie das nur irgendwie ausnutzen müssen und dass Darvin Ham irgendwie gar nichts macht. Und also ich fand es schon, was ist das für eine Art? Also was ist das für ein, weiß ich nicht, also bist du, das mag ja sein, dass man nicht zufrieden ist miteinander, aber jemanden dann wirklich so vor den Zug oder unterm Bus zu schmeißen, kurz nachdem, also da Wenn eine Saison so läuft, wie sie gelaufen ist bei den Lakers, wie sie gelaufen ist bei den Suns, dann finde ich schon bezeichnend irgendwie und auch bezeichnend für die Kultur, wenn man dann auf eine Person hauptsächlich zeigt, öffentlich, und seine Kanäle so nutzt, um diese eine Person in den Fokus zu stellen und nicht kollektiv sich einfach mal hinstellt und sagt, ich meine, die Lakers rennen ja seit Jahren irgendwie, abgesehen von letzter Saison und der Meisterschaft, gegen dieselbe Wand irgendwie, irgendwann. Und dass man sich da einfach nicht hinstellen kann und dann sagen, okay, das ist einfach organisationsweit, müssen wir da irgendwie Dinge versuchen. Sondern, und es mag ja sein, dass sie frustriert waren, die Spieler von Darvin Ham. Und dass da, also es geht ja gar nicht darum zu sagen, Darvin Ham ist ein super Coach und eigentlich hätte das alles funktionieren müssen. Aber so diese Art finde ich bitter irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, mich lässt es mittlerweile relativ kalt, weil man sich halt einfach auch dran gewöhnt hat. Und ich meine, so in Interviews sagen sie ja schon auch, dass das auch dann an ihnen teilweise liegt, ne? Aber es ist halt schon, ich meine, es war hier, glaube ich, auch über die letzten Monate schon öfter mal auf dem Court zu sehen, wie Leute auch irgendwie miteinander agiert haben, auch wie Beal und Frank Vogel miteinander agiert haben. So, ja. Es war dann einfach erwartbar, dass es passieren würde. Und ich glaube, das ist. Ich meine, also wenn du dir jetzt die Suns-Situation zum Beispiel anguckst, da ist es ja auch schwerer, was am Kader zu verändern, als am Coach zu verändern. Das ist halt relativ easy. Bei den Lakers ist es ein bisschen anders, aber es ist halt auch wirklich so, dass dieser Trainerposten einfach auch ein Schleudersitz ist. Also schon seit, eigentlich seit Phil Jackson nicht mehr da ist, ungefähr. Ne? Also es gibt halt gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen neuen Coach. Auch Frank Vogel hat es nach der Meisterschaft, die sie 2020 gewonnen haben, war ja, glaube ich, noch eine Saison da. Und dann, oder anderthalb, ich weiß gar nicht genau, aber er war auf jeden Fall ziemlich schnell weg. Und da war das Problem ja in Wirklichkeit auch nicht wirklich Frank Vogel, sondern eher, dass das Front Office in der Zwischenzeit halt vogelwild gehandelt hat und unter anderem halt diesen Westbrook-Trade durchgeführt hat und so, wo ja auch dann irgendwie die Spieler mehr dahinter waren und gesagt haben, ja, lass uns das machen, das ist eine super Idee. Und am Ende ist halt der Coach dann immer der Arsch. Also das Gute dabei ist ja, man muss nicht zu traurig damit sein, weil die bekommen ja ihr Gehalt trotzdem weiter.
Das stimmt. Ne? Das stimmt.
Von daher ist es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen, ja, schlechter Stil. Also da würde ich dir schon auch zustimmen, aber es ist leider, gehört es irgendwie so ein bisschen dazu.
Ja, vor allem halt, weil es so dieses, wie gesagt, es sind so die externen Kanäle, die dann angezappt werden. Und dann halt so, spricht hier jemand anonym, da spricht jemand anonym. Bei Vogel auch das Ding, eben, dass er mal ganz laut geworden ist in der Kabine, dass die Spieler nur noch mit den Augen rollen nur noch mit den Augen gerollt haben und ein Spieler musste sich das Lachen verkneifen und so. Das ist halt irgendwie, das ist so ein bisschen Kindergarten. Und das ist halt irgendwie so ein, ich weiß nicht,
Ich glaube, das war Durant, dieser Spieler, der sich das verkniffen hat. Das klingt sehr nach ihm.
Aber, ja, keine Ahnung. Es ist ja auch immer egal am Ende. Ich meine, die Lakers, wie gesagt, sie haben gedacht, sie sind eigentlich gut genug aufgestellt. Sie haben Gabe Vincent geholt. Man kann natürlich auch sagen, egal was man jetzt von Gabe Vincent als Spieler hält, es wäre zumindest jemand gewesen, der ein bisschen Point of Attack Defense spielen kann, der sein Dreier okay trifft, der eigentlich schon Need gefüllt hätte sozusagen. Der war jetzt eigentlich die ganze Saison verletzt, war verständlicherweise in den Playoffs dann auch nicht der, der er eigentlich sein kann. Trotzdem heißt es natürlich jetzt, dass sie alles hinterfragen mit dem Kader. Das ist natürlich überlegt jetzt, es wird natürlich auch wieder Mr. Cryptic. LeBron hat natürlich auch gesagt, er weiß noch nicht, ob er nächstes Jahr noch in der NBA spielt, beziehungsweise damit beschäftigt er sich jetzt nicht, weil er hatte diese Player-Option, die er ziehen kann bis Ende Juli, bis zum 29. Juli, Juni. Ja. Und Lakers wollen ihn aber unbedingt halten, wohl. Man sagt, oder es gibt Gerüchte bei The Athletic, 3 Jahre, 164 Millionen wären sie bereit anzubieten. Sie wären eventuell sogar bereit, Bronny zu draften, so er denn im Draft bleibt. Und dann möchte LeBron halt irgendwie ein sinnvolles Team um ihn herum haben. Kriegen die Lakers das hin? Ist es zu machen mit einem Payroll von knapp 213 Millionen?
Also sinnvoll im Sinne von, um deinen allerbesten Freund auf der ganzen Welt zu zitieren, competitive, ja, auf jeden Fall, weil dafür sind die beiden auch noch gut genug und das, das kriegt man schon hin. Wenn das Ziel ist, Meister zu werden, dann glaube ich es nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also auch so harsch das klingt, weil LeBron ja immer noch All-NBA-Level auf jeden Fall ist und auch Davis in dieser Saison, ja, ich hätte ihn im All-NBA-Second-Team gehabt und er hat ja tolles Jahr gespielt. Beide haben über 70 Spiele gemacht. Das ist ja echt ordentlich. Aber wenn man bedenkt, dass die Lakers selbst damit kein Team waren, was jetzt außerhalb des Play-ins rangiert hat oder also direkt auf den Playoff-Plätzen rangiert hat und einfach Probleme gehabt hat, dann zeigt das für mich schon auch, dass die Zeit so mit LeBron alleine ist so gut, dass der eigentlich alle Probleme von einem Kader kaschieren kann und einen Kader zu mindestens 50 Siegen führen kann. Die Zeit ist halt einfach rum. So ehrlich muss man sein. Was auch vollkommen okay ist. Der Typ ist bald 40. Ne? Und er ist jetzt immer noch besser, als Leute in dem Alter sein sollten. Aber das heißt eigentlich, dass halt von dem Supporting Cast mehr kommen muss, als dieser geben kann. Weil es halt ein Supporting Cast ist, der überwiegend jetzt nicht aus Leuten besteht, die irgendwie lange da sind, die gezielt ausgewählt wurden, um halt genau das abzudecken, was neben den beiden da sein muss, sondern weil das halt die Leute waren, die verfügbar waren, mehr oder weniger. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist halt einfach so. Und eigentlich brauchen halt die Lakers, wenn sie sagen, Davis und LeBron sind unsere beiden Besten, da brauchen sie drumherum Two-Way-Spieler, brauchen sie Wing-Defender, brauchen sie halt eine gewisse Point-of-Attack-Defense, sie brauchen Shooter, brauchen eigentlich auch noch einen sekundären Creator. Das ist nicht so leicht zu machen. Also, ja. Sie haben ja einen Teil davon. Ich meine, Reeves ist ein guter Spieler. Hachimura hat irgendwie seine Stärken. Das sind jetzt alles nicht Leute, die defensiv wahnsinnig viel helfen, weshalb Anthony Davis auch defensiv die meisten Aufgaben diesseits von Bam Adebayo hat, von irgendeinem Spieler in der Liga, weil er halt einfach so viel irgendwie abdecken muss, gerade in der Regular Season, wo halt auch James defensiv wesentlich mehr chillt als in den Playoffs. Es ist sehr, sehr schwierig, das vernünftig zusammenzustellen. Und dann auch noch, was ja auch noch dann die Lakers auf jeden Fall von einem Team wie Denver, die natürlich auch dafür das Paradebeispiel sind, aber von denen unterscheidet im Sinne von, die haben jetzt halt auch jahrelange Kontinuität. Also diese Starting Five, die kennt sich jetzt schon seit einer ganzen Weile. Die wurden sinnvoll ausgewählt und zusammengestellt nach ihren Stärken, auch nach den vermeintlichen Schwächen der besten Spieler. Und dann haben die halt einfach noch richtig viele gemeinsame Raps gehabt, um sich aneinander zu gewöhnen und sich zu verstehen, wer wohin geht und so. Das haben die Lakers halt nicht. Das kriegen die auch nicht mehr auf Knopfdruck hin. Und dann kommen sie auch immer noch an den Punkt, wenn dann die Playoffs losgehen, LeBron geht nicht mehr in Serien rein als der beste Spieler zwingend. Und das wird ja über die nächsten Jahre eher stärker so sein, als weniger so sein. Und deswegen glaube ich, dass dieses Titelfenster für die Lakers mit diesem Duo einfach zugeschlossen ist. Ich glaube, das wird nichts mehr.
Findest du den Plan trotzdem nachvollziehbar oder?
Naja, nachvollziehbar im Sinne von, große Marken gehören zusammen, mehr oder weniger, klar, kannst du schon machen. Weil LeBron ist immer noch das bekannteste Gesicht der Liga. Die Lakers sind immer noch die bekannteste Franchise der Liga. Die verkaufen immer noch mehr als genug Trikots. So, wenn es einem darum geht und auch wenn sie dieses Zeichen setzen wollen, das war ja früher immer dieses Argument für den letzten Kobe-Vertrag auch, der ja auch irrsinnig war eigentlich. Ne, wo jeder wusste, das wird sich jetzt nicht mehr rechnen im Sinne von, wir sind dann nicht ein Titelkandidat oder so auf diesem Vertrag, weil der Vertrag dafür einfach zu hoch ist und der Spieler nicht mehr so gut ist. LeBron ist ja immer noch deutlich besser als das, aber er ist halt jetzt halt nicht mehr dieser Typ, von dem du davon ausgehen kannst, dass der dich als MVP-Kandidat ganz weit tragen kann. Das ist halt die Frage, wenn die Lakers eher ihre Competitive-Phase haben wollen, aber nicht ihre Titelfavorit-Phase, dann können sie das absolut so weitermachen. Klar. Ob es sinnvoll ist, ob es auch für LeBron sinnvoll ist, das ist halt ein anderes Thema. Das ist ja auch, also deswegen finde ich es auch relativ spannend, was er jetzt entscheidet, weil ich habe schon den Eindruck, dass er eigentlich gerne in Los Angeles bleiben will, weil der ja auch irgendwie, also seine Familie dort hat, sein jüngerer Sohn geht ja dort auch an die Highschool und so und er irgendwie sein Business dort aufgebaut hat und all sowas. Aber wenn er halt gleichzeitig auch sagt, er will diesen fünften Ring nochmal haben, dann gibt's eigentlich auch andere Optionen. Und er hat jetzt nun mal halt so, das ist ja bei ihm nicht wie bei KD oder so, der eigentlich halt noch einen gültigen Vertrag hat. Gut, das hat jetzt Durant auch nicht immer abgehalten, über die letzten Jahre dann trotzdem zu sagen, ich will hier nicht bleiben. Aber ja. LeBron kann ja Free Agent werden. Ja. Er könnte auch sagen, in Philly, da ist Joel Hans, da ist Maxi, der auch ein Clutch-Klient ist. Und also ich meine, der ist zwar auch Free Agent, aber ich nehme mal an, dass sie den halten werden. So, und Tyrese Maxi hat gerade gezeigt, dass er ein gottverdammter Superstar ist. und also vor allem auch, glaube ich, noch Schritte gehen kann. Mhm. Wenn LeBron sich entscheidet, dorthin zu gehen, dann ist so ein fünfter Titel durchaus möglich. In dem Team ist er dann halt nicht mehr der beste Spieler, aber den fünften Ring kann er halt trotzdem sich kriegen. Ja, genau, also das schadet halt wahrscheinlich
optimal im Endeffekt, weil er halt, wie du sagst, er hat jetzt halt in dem Alter verständlicherweise nicht mehr diese Höhen drin.
Genau.
Und je weniger er dann liefern muss, desto besser am Ende. Also
ja, er hätte da natürlich das Problem, dass irgendwann in den Playoffs Embiid,
dass er dann doch wieder der beste Spieler sein muss.
Zwei Beine abfallen und die Arme und noch irgendwas, weil es halt einfach ein Beat ist und das ist dann irgendwann ärgerlich, aber dann hat er immer noch Maxi. Ich weiß, sicher weißt du es natürlich nie, ne? Aber auch so mit den Knicks gab es ja auch immer schon mal irgendwie Überlegungen. Stell dir mal bei dem Knicks-Team jetzt LeBron da mit drin vor.
Ja,
wäre schon auch nicht ganz uninteressant.
Nee, ich mag die Knicks gerade so gern.
Das ist ein bisschen schade für mich. Da muss man dann durch. Also wie gesagt, ich glaube auch in Wirklichkeit, dass das so kommen wird, dass er bei den Lakers bleibt, aber einen Titel gewinnen wird er da nicht mehr.
Ja, tue ich mich auch schwer. Also einfach eben, weil dieses Team, es ist halt zu unperfekt und es ist zu wenig, wenn du Denver als Vergleich siehst zum Beispiel, weil wir es gerade auch hatten, du weißt im Endeffekt, du weißt bei Murray mehr oder weniger, was du bekommst, du weißt bei KCP, was du bekommst, bei Gordon, also jeden Abend, jede Nacht bei Michael Porter Jr. mit leichten Ausschlägen. Und bei den Lakers weißt du es beim Supporting Cast halt nicht. Also du kannst von Russell 30 Punkte bekommen und 0 Punkte bekommen. Ja. Du kannst von Hachimura 5 Dreier bekommen, du kannst aber auch 0 Dreier bekommen. Du kannst von Reeves 10 Punkte bekommen und 25. Es ist halt Hit or Miss jeden Abend. Und ist ein bisschen übertrieben formuliert teilweise, aber und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, die Frage ist jetzt halt, wie sie die ganze Geschichte so steuern können, dass sie, also wenn sie sagen, sie wollen jetzt irgendwie Veränderungen, wie soll das gehen? Also ich meine, der Name Trae Young schwirrt ja wohl irgendwie rum, aber ich meine, klar, Austin Reeves, Teams sind schon irgendwie interessiert. Ich glaube, sie können rund um den Draft dann 3 Picks anbieten.
Ja.
Aber ist es dann genug? Also, und noch dazu muss man ja sagen, Russell hat eine Player-Option, ne? Also theoretisch. Ich würde mal davon ausgehen, dass er sie zieht.
Nee, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, also er hat ja auch selber gesagt, dass er jetzt Leverage hat.
Und das, ach so, also hab ich nicht bekommen. Okay.
Das deutet für mich an, dass er denkt, er kann mehr verdienen, wenn er aussteigt.
Okay.
Und wahrscheinlich hat er damit auch recht. Also, selbst wenn ich denke, irgendwie,
ja, im richtigen Team,
diese Playoffs haben halt auch wieder Leute gesehen.
Ja, und das ist halt das Ding. Deswegen, ja.
Er ist halt schon einfach, also, er ist ein guter Offensivspieler, aber er ist schon auch einfach stark limitiert und hat ein paar dolle Schwächen, die einen einholen irgendwann. Ja. Das ist leider einfach so.
So ist es. So ist es.
Und ich glaube nicht, dass Trae Young die Lösung ist für dieses Team. Aber wer weiß, es würde mich nicht wundern, wenn sie es trotzdem machen, weil das halt einfach so einen gewissen Aktionismus, der gehört halt einfach irgendwie mit dazu. Und irgendwie ist es ja auch, okay, weil jetzt gerade hast du halt noch das Zeitfenster mit, die beiden sind noch da, also gesetzt den Fall, LeBron bleibt, dann hast du ja die beiden ja noch da. Und dann irgendwie zu sagen, wir chillen jetzt einfach nur, bringt wahrscheinlich auch nichts, weil wofür machst du das? Du bist ja nicht die Chicago Bulls. Aber wie gesagt,
danke.
Ja, bitte. Aber ich glaube, so dieser Sprung nach ganz oben, der ist halt einfach nicht mehr realistisch, weil dafür einfach der Westen zu jung, zu gut und auch zu tief ist.
Es ist halt immer krass, wenn du überlegst im Westen, dass halt irgendwie Memphis nächstes Jahr hoffentlich etwas gesünder ist und dann halt per se einfach nachkommt sozusagen und dann halt ohne jetzt irgendwie eine lange Vorbereitungsphase zu brauchen, halt eigentlich wieder ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Und dann hast du noch Houston, du hast noch San Antonio, also ja, auf jeden Fall. Du hast auch noch Golden State, was auch immer die machen, werden wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, aber du hast halt vor allem auch Denver, Minnesota, OKC, ja. Dallas. Das sind alles Teams, deren beste Spieler halt irgendwie 24, 25 oder sogar noch jünger sind.
Ja.
Okay, Jokic ist jetzt 28, 29, aber also die anderen, ne? Und dass die Nuggets etabliert sind und vor allem auch ein gewisses Problem für die Lakers darstellen, das haben wir ja schon, so ist es, ja. Das haben wir jetzt gesehen über 2 Jahre. Aber auch so, Minnesota ist ja auch ein Team, was jetzt wahrscheinlich nicht im nächsten Schritt schlechter wird. Und OKC, da würde ich das mal auch denken. Und also es ist halt jetzt schon so, dass es schwer wird, nächste Saison im Westen unter die ersten 4 zu kommen. Dann gehst du halt wieder nicht mit dem Heimvorteil schon jetzt mal in die erste Runde. Es ist halt einfach ziemlich schwierig.
Es war dieses Jahr schwer, unter die ersten 8 zu kommen. Ja, also es ist mal ohne Witz. Also ich meine, wenn du.
Ja, und über die letzten Jahre ja auch.
Ja. Also es ist alles irgendwie kein Selbstläufer. Und dann bist du halt ein bisschen limitiert. Und ob es dann Trae Young ist, Shooting würde er bringen, wenn sich sein Wurf wieder etwas normalisiert. Dieses Jahr war es ja nicht so richtig geil, aber Creation würde er auch bringen. Aber was musst du da anbieten? Ist es Reeves plus X?
Ja, Reeves plus 3 Picks wahrscheinlich, oder? Weiß ich jetzt auch nicht, wie sinnvoll das dann ist. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Markt für Trae Young ist. Ich glaube, der ist nicht so üppig, wie man jetzt vielleicht denken könnte, einfach weil das ein bisschen komplizierter Fit für die meisten Teams ist.
Ja.
Also weil du ja eigentlich dann auch, zumindest bisher sieht es so aus, als würdest du dann auch Trae Young Ball spielen. Und den Deal will jetzt auch nicht jeder machen, glaube ich. Was auch zu Recht so ist.
Könnte auch, ich weiß nicht, ob LeBron dann eventuell auch den einen oder anderen Wutanfall bekommt, sollten sie gemeinsam spielen.
Wahrscheinlich schon. Gleichzeitig würde es ihn natürlich auch entlasten, aber am Ende des Spiels stellt sich dann trotzdem die Frage, wer nimmt jetzt dann eigentlich den Ball? Ja, weiß ich nicht, ob das so die Lösung ist. Aber auch DeJounte Murray macht sie jetzt nicht zu dem Contender auf dem Level von Denver nächstes Jahr.
Wahrscheinlich nicht. Sonst noch ein paar interessante letzte Worte zu den Lakers?
Nee, eigentlich haben wir es, glaube ich, mehr oder weniger abgedeckt. Es wird halt noch interessant zu sehen sein, ob die Pelicans sich entscheiden, den Erstrunden-Pick von ihnen dieses Jahr zu nehmen oder nächstes Jahr. Das dürfen sie ja frei entscheiden, aber es wird wohl der im nächsten Jahr wahrscheinlich eher sein, weil der Jahrgang viel, viel besser eingeschätzt wird als der aktuelle.
Ja, stimmt.
Also, das könnte dann für die Lakers insofern ganz gut sein, weil der kommende Jahrgang jetzt wohl ganz gut an Rollenspielern besetzt ist und eigentlich brauchen sie halt High-Level-Rollenspieler.
Mhm.
Muss dann aber auch nicht gut laufen, ne? Also letztes Jahr hätten sie auch beispielsweise Jaime Hawkes oder Brandon Podziemski draften können an ihrer Position, haben halt Huchifino gezogen, der dann, also das ist natürlich auch Pech, aber der dann viel verletzt war und deswegen nicht viel beitragen könnte, aber wie gesagt, für mich ist das, es sind eigentlich zu viele Baustellen, gerade beim Supporting Cast, als dass ich da irgendwie das Vertrauen darin habe, dass sie das alles gelöst bekommen in der kurzen Zeit mit den Möglichkeiten, die sie haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, ein dritter Star ist die Antwort. Aber auch der Weg zu einem richtig guten Supporting Cast, das ist halt alles nicht so einfach, wie sich das immer anhört.
Nee, ja, weil der Supporting Cast, er ist ja auch nicht mies. Also wie gesagt, er hat halt irgendwie, oder das heißt, er ist auch nicht schlecht. Es ist einfach, er ist nur nicht perfekt. Und wie du sagst, jetzt die beiden, die Lakers haben halt nicht unbedingt den besten Spieler. Wenn in einem Playoff-Matchup. Und das erschwert es dann. So gut Davis und LeBron sind. Also, ne, das ist keine Kritik. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen mal ganz kurz um zu Patreon. Dort gibt es dann den Rest, beziehungsweise da gibt es die Suns, die Warriors und die Heat. Und
die Pelicans.
Und die Pelicans, bisschen, richtig, stimmt.
Bisschen Sputen, fällt mir dabei auf.
Ja, das müssen wir. Oh ja, das müssen wir. Von daher, vielen Dank an alle, die jetzt dabei waren. Und An alle, die mitgehen, bis gleich.